In der heutigen Folge spreche ich mit Alexander Weber von Doc Morris. Doc Morris ist eine Online-Apotheke und vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört, dass E-Rezept kommt. Alex war dafür zuständig, dieses E-Rezept quasi in der Infrastruktur von Doc Morris zu verbauen. Wie genau das aussieht, wie genau das E-Rezept jetzt in Zukunft funktioniert, darüber haben wir gesprochen. Für mich ein ganz neues Thema, aber sehr, sehr cool, dass da was vorangeht, dass da digitalisiert wird. Kleiner Hinweis noch, ich habe den Hinweis von meinem Cutter, dem Leo, bekommen, dass an der einen oder anderen Stelle es sich ein bisschen holprig anhört. Wir wurden gebeten, 2, 3 Dinge zu kürzen und zu schneiden. Da ist nicht das Internet weg oder ähnliches, sondern wir haben einfach die Folge ein bisschen runtergekürzt und ein paar Dinge rausgecuttet. Genau, nichtsdestotrotz tolle Folge geworden und ich würde sagen, wir starten rein.
Herzlich willkommen zu einer Digital Economics Podcast Folge. Ich bin heute im Büro bei Doc Morris. Und erzähl mal, wer du bist, was du bei Doc Morris machst und worüber wir heute reden werden.
Ja, grüß dich, Louis. Ich bin der Alex, technischer Leiter für die mobile Entwicklung bei Doc Morris. Also alles, was unsere Apps angeht, das ist so ein bisschen so mein Verantwortungsbereich. Und ja, ich würde mich darüber freuen, wir wollten ein bisschen mal über das neue E-Rezept reden und unsere digitale Lösung dafür, wie es so dazu gekommen ist und so alles drumherum.
E-Rezept ist, glaube ich, vielen noch kein Begriff, glaube ich zumindest. Vielleicht lacht jetzt auch jeder und denkt sich, kenne ich schon. Kannst du mal erklären, was das E-Rezept ist?
Ja, guter Punkt. Also deutsche Digitalisierung ist ja nicht die schnellste und das kam jetzt, glaube ich, für einige auch sehr überraschend. Aber seit Anfang des Jahres, also seit Januar, ist es quasi gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Arztpraxen und auch Apotheken das digitale E-Rezept unterstützen. Soll heißen, wir gehen jetzt weg von diesem schönen pinken Schein, den jeder ja früher noch kennt. Und gehen rein aufs Digitale rüber. Soll heißen, jeder Patient sollte jetzt mittlerweile bald eine neue Versicherungskarte gekriegt haben, die quasi dieses neue E-Rezept unterstützt. Und von da aus werden dann zukünftig keine schönen pinken Scheine mehr ausgehändigt, sondern alle Rezepte, die der Arzt einem verordnet, werden auf diese Karte raufgeladen bzw. damit assoziiert. Und können dann dementsprechend mit dieser Karte auch eingelöst werden.
Ist das im Moment noch meine Entscheidung? Also bin ich als Patient, habe ich die Wahl, ob ich einen Schein will oder es auf die Karte bekomme oder entscheidet das der Arzt? Oder
tatsächlich
ist vorgeschrieben, dass jeder...
Tatsächlich ist das jetzt vorgeschrieben. Also das wird jetzt nur noch digital gemacht. Ich glaube, in bestimmten Umständen, einfach dadurch auch, dass natürlich auch wenn Leute genügend Spielraum hatten, um das zu adaptieren, also gerade die Arztpraxen, aber es ist natürlich immer noch ein großer Aufwand, das alles auszurollen. Gibt sicherlich noch ein bisschen Nachzug, aber generell ist es jetzt eigentlich Pflicht. Soll heißen, die meiste Traffic, die jetzt so eine normale Apotheke kriegt, wird jetzt auch digital passieren und passiert zum Beispiel auch in unserem Fall jetzt mittlerweile auch digital.
Und muss eine Arztpraxis da irgendwas umstellen? Also weil ich
habe jetzt auch meinen Onkel im Kopf, der viel schimpft über die ganzen tollen Software-Tools, die seine Arbeit kompliziert machen,
also aus seiner Perspektive. Muss der sich jetzt Software-Tools holen? Vermutlich schon.
Ja, auf jeden Fall. Also der normale Verbraucher nicht. Also ausgegangen auch davon, dass man eine neue Karte innerhalb der letzten Jahre gekriegt hat. Also dieser ganze Digitalisierungsprozess ist auch schon ein bisschen andauernd. Ich glaube, 2 Jahre, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest. Soll heißen, wenn in diesem Zeitraum auch eine neue Karte mal wieder fällig war für einen Kunden oder für einen normalen Nutzer, dann wird es schon eine neue E-Rezept-fähige Karte sein. Generell ja, die Arztpraxen und die Apotheken mussten sich jetzt umstellen. Also natürlich gilt es jetzt nicht mehr, diese schönen Scheine einzulesen, diese schönen pinken Zettel, sondern da müssen jetzt Kartenlesegeräte existieren. Das ist natürlich jetzt nur zum Auslesen der Karte, aber auch generell zum Signieren von diesen Rezepten mussten sich jetzt Ärzte auch quasi darauf umstellen.
Okay, den Part habe ich verstanden. Wo kommt da jetzt Doc Morris rein? Ihr seid eine Online-Apotheke, richtig?
Genau, also absolut korrekt. Wir sind eine Online-Apotheke, sind jetzt auch nicht nur Vertreiber, also wir sind jetzt nicht irgendwie so ein Zwischendienst, der quasi nur einen Marktplatz anbietet, um Medikamente von bestimmten anderen Apotheken zu versenden, sondern wir haben auch unsere eigenen Lagerhallen, größtenteils in den Niederlanden. Also wir machen auch Versand Und bisher war das so, dass wir natürlich die gängigen Rezeptarten auch unterstützt haben. Also konntest bei uns quasi per Post das normale Rezept einschicken. Wir haben das bearbeitet, haben sie da alles zugesendet. Du konntest so natürlich auch rezeptfrei bei uns alles Mögliche shoppen. Und du kannst bei uns auch die etwas neueren Rezeptzettel benutzen. Die haben dann meistens, anstatt dass da wirklich draufgeschrieben ist, Schmerzmittel so und so, einen QR-Code abgebildet. Den kannst du dann simpel mit deiner Kamera scannen von der App so einlösen und kriegst es so zugesandt. Das waren die gängigen Formen. Und ja, war natürlich aber auch so, dass es immer ein bisschen problematisch ist, für Kunden vielleicht nochmal einen Zettel irgendwie reinzusenden. Und nicht mal ganz so spaßig. Und naja, jetzt mit diesem neuen Standard in der Digitalisierung sehen wir uns natürlich jetzt so ein bisschen an der Vorspitze, da irgendwie auch nicht nur zu profitieren. Klar, am Ende sind wir auch ein Business, aber auch einfach das gerade auch jüngeren Leuten sehr angenehm machen, wirklich an die Medikamente und schnell zu kommen, weil beispielsweise auch bei meinen Großeltern häufig der Fall ist es so, dass wenn bestimmte Medikamente gebraucht werden, dann sind die vielleicht nicht bei einer lokalen Apotheke da, sondern verfügbar von ganz anderen Punkten. Und da sind wir halt sehr flexibel, weil wir ja unsere eine Lage haben, aber auch von anderen Apotheken das versenden können. Und genau da schalten wir uns jetzt halt rein und sehen uns, ja, Digitalisierung kommt und jetzt können wir ja auch mal richtig eine angenehme User Experience bieten als quasi Anbieter und haben dann geschaut, gut, wie können wir dann am besten jetzt diese Digitalisierung nutzen und auch den Standard, der damit eingebaut wird, um darauf basierend quasi eine neue Produktlösung einzubauen, was ja dann bei uns die Einlösung des E-Rezepts in der App ist.
Du bist jetzt quasi Tech-Lead und da war dann dieses Problem oder diese Chance, was eine Chance denn? Okay, demnächst gibt es eine Regel, wir werden digitale Rezepte zur Verfügung haben, die auf einer Karte gespeichert sind, die ich irgendwie auslesen muss, damit ich in der App diese Rezepte auch quasi kaufen kann.
Ja, genau. Also ist alles doch ein bisschen spontan passiert. Also ich bin auch jetzt noch nicht zu lange bei DocMorris dabei, sondern im Sommer eingestiegen und komme ursprünglich auch ein bisschen aus dem Healthcare-Bereich. Also vorher sehr viel in Mental Health gearbeitet und mit wirklich auch DIGA-Produkten, also Medizinprodukten. Und hatte gleich gehört, ja, DocMorris plant quasi auch so ein bisschen diesen Umschwung zu machen, beziehungsweise diesen Neuschritt in den Health-Bereich, was quasi wirklich dann dieses E-Rezept ist, bin reingekommen. Und genau, im Grunde genommen hast du es schon gut erfasst. Der Brief war quasi gut. Wir wissen Bescheid und das war zu dem Zeitpunkt auch so an die Öffentlichkeit gekommen, dass halt dieser neue Standard kommt, diese Digitalisierung. Wie genau der aussieht, das war noch ein bisschen offen. Also es gab schon einiges an Dokumentationen. Genau so sieht quasi die Infrastruktur aus und so werden ein bisschen die Services sein. Aber genau wann das kommt und verabschiedet wird, das war noch ein bisschen offen. Wir haben natürlich dann aber erstmal unter dem Aspekt gehandelt und gesagt, gut, sehr sicher innerhalb von dem nächsten halben Jahr, Ende des Jahres, wird es dann auch verabschiedet worden sein, wie das genau aussieht. Und wir werden jetzt einfach mal, wir sehen da eine riesen Möglichkeit, was Großes aufzustellen. Wir werden da jetzt wirklich mal ein Projekt machen und schauen, dass das halt, wir da zum Ziel kommen. Denn auch wenn sich das verschiebt, zumindest haben wir dann die Lösung. Und dann haben wir quasi ein bisschen rückwärts gearbeitet und uns gesagt, gut, was wäre denn eine angenehme User Experience? Wie sollte das dann wirklich aussehen? Während wir natürlich gleichzeitig auf den technischen Standard geschaut haben und von da aus geschaut, ja, wie kommen wir denn dahin?
Wie ist es jetzt für einen User? Also ich habe quasi ein NFC-fähiges Handy, mit dem ich Google Pay, Apple Pay zum Beispiel drauf habe. Und genauso halte ich jetzt meine Karte da dran.
Genau, also vom Perso wirst du es ja schon quasi gewohnt sein. Die meisten Postident-Verfahren laufen ja jetzt mittlerweile auch einfach mit NFC. Und genau, bei uns wird es genauso ähnlich sein. Kannst dein Google oder also dein Android oder dein iOS-Gerät nehmen. Hast dann hier eine Karte, also im besten Fall keine Testgesundheitskarte, so wie ich hier, mit so einem schönen Mustermann, sondern deine eigene und wirst sie dann einfach hinten auf dein Handy auflegen können. Das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was du für ein Gerät hast und kannst dann in der App 1:1 gleich dein E-Rezept abrufen. Also es wird dann einfach sein, du lädst die App runter, du gehst quasi in den Rezeptbereich, sagst, ey, ich möchte bitte mein Rezept haben, legst die Karte an und ja, innerhalb von, sagen wir mal so, 10, 15 Sekunden hast du dann dein fertiges E-Rezept da. Muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir versuchen hier auch wirklich User-First zu sein. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du deine Karte einmal ranhältst, sofort dein Rezept irgendwie runtergeladen ist und wenn du die dann nicht das nicht bei uns einlöst, dann ist es weg, sondern erst auch mit dem Kauf wird es quasi eingelöst. Also du hast da jetzt auch kein Login und insgesamt versuchen wir halt auch, naja, den Leuten das relativ gut zu erklären, weil klar, das ist natürlich auch für dich und mich vielleicht noch eine leichtere Sache, diesen ganzen Prozess durchzuspielen, aber insgesamt gerade die älter werdende Bevölkerung, ne, da muss das natürlich auch nochmal gut eingewiesen sein.
Wenn wir jetzt von Geschwindigkeit reden, schätze ich mal, dass wenn ich mir das von euch bestelle, dauert das vermutlich eine Woche, zwei, oder?
Im besten Fall nicht. Also wir haben tatsächlich sogar Same-Day-Delivery oder Next-Day-Delivery. Das ist immer ein bisschen abhängig natürlich von den Medikamenten und von allen, die wirklich so direkt verfügbar sind oder auch teilweise von, also bei uns oder bei bestimmten Partnern bieten wir das an. Also du hast eine sehr große, gute Chance, dass du es sogar direkt kriegst.
Arbeitet ihr auch mit Apotheken vor Ort irgendwie zusammen in irgendeiner Form? Also dass man dort quasi sofort die Sachen abholen kann und über euch schon verifiziert ist?
Nee, so rum nicht. Also wir bieten jetzt dementsprechend auch nicht wirklich so eine White-Label-Lösung an, ne, die wir entwickelt haben und dann an alle rausgeben, sondern bei uns können sich Apotheken mit rein, also integrieren, indem sie quasi über unser Marketplace mit die Medikamente angeben. Mhm. Aber sowas mit Abholung funktioniert nicht, sondern es wird dann alles über Versand geregelt. Genau.
Okay. Und andere Frage, wenn ihr jetzt eh quasi softwareseitig das gelöst habt, die Rezepte einzulösen, unkompliziert übers Handy, habt ihr das schon gemacht oder habt ihr das geplant, dass Apotheken quasi eure Software einfach in einem Subscription-Model irgendwie nutzen können? Also weil du hast ja schon gesagt, die Arztpraxen müssen jetzt Lesegeräte besorgen, die Arztpraxen müssen die Software besorgen. Jetzt habt ihr quasi auf der Apothekenseite das für Doc Morris gelöst, jetzt könntet ihr ja eigentlich das einfach auch als Lösung anbieten. Weil gebaut habt ihr es ja eh. Also es müsste, glaube ich, ja nur noch irgendwie finance-mäßig in einem anderen Zweig laufen, von der Abrechnung her ein anderes Modell.
Ja, klar. Also muss man jetzt natürlich auch sagen, dass man sich alles hier offen hält. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, hier irgendwie so den typischen SaaS-Weg zu gehen, ne? Wie du sagst, eine Subscription anzubieten. Ist jetzt halt erstmal nicht geplant, weil wir uns ja selbst auch als Apotheke sehen und alle anderen jetzt mehr oder weniger über den, sag ich mal, den Channel des Marketplaces mit rein integrieren wollen. Aber wäre natürlich auch in Zukunft vielleicht ein Weg, den wir sehen. Aber insgesamt sehen wir jetzt die Zukunft, wo wir uns hinbewegen wollen, dass wir mehr und mehr quasi auch als Healthcare nicht Provider wirklich in die Richtung gehen wollen, aber ein größeres Angebot haben wollen. Also das ist jetzt ja für uns so ein bisschen die Richtung, nicht nur natürlich E-Commerce zu machen, hat ja alles seinen Sinn und Zweck, sondern auch so die erste Anlaufstelle zu sein für alles rund um Health. Also wir haben ja schon an sich so einige Integrationen, dass du deinen Arzttermin und anderes kriegen kannst. Und darüber hinaus wollen wir jetzt auch dafür sorgen, dass du natürlich dann deine Medikamente da drin ein bisschen besser verwalten kannst. Also du kannst jetzt auch schon, wenn du rezeptpflichtige Sachen hast, gleich Folgerezepte über uns anfragen. Also wenn du jetzt Diabetiker bist und du brauchst halt regelmäßig
Insulin. Wie funktioniert das?
Momentan funktioniert das über ein Online-Formular. Also du kannst bei uns in der App und sowohl auch auf der Webseite sagen, ich brauche ein Folgerezept und kannst bei uns quasi deine eigenen Informationen mit angeben und wir helfen dir dann dabei, quasi das anzufragen und regeln das dann ab.
Aber an wen geht die Anfrage? Also es muss ja immer noch irgendwo ein Arzt gegenzeichnen.
Ja, genau. Also du gibst quasi auch deinen tätigen Arzt und alles mit ein. Mhm. Und wir senden dann mit die Anfrage und
aber der kriegt vermutlich eine E-Mail oder sowas von euch.
Genau.
Kann dann irgendwo seine Karte wieder draufhalten.
Ja, und so wird das dann quasi authentifiziert. Okay. Und wir versuchen dann quasi auch, also so drüber hinaus halt ein bisschen dieses Angebot zu stellen. Also dass du dann auch, wenn du Medikamente hast, keine Ahnung, Pillen, die vielleicht irgendwie einmal pro Tag oder dreimal pro Tag eingenommen werden, dass dann da auch dann Reminder kommen werden und insgesamt, dass man da jetzt quasi so ein bisschen als sowas wie ein Personal Assistant halt macht, ne? Und da dementsprechend auch da den Mehrwert schafft, also dass du jetzt nicht nur denkst, das ist jetzt wie Amazon, ich gehe jetzt mal rauf, um meine 30 Medikamente zu holen, sondern
an und für sich kannst du ja wahnsinnig viele Probleme lösen. Kannst ja zum Beispiel die Leute dran erinnern, wann sie ihre Medikamente genau nehmen sollen, kannst ihnen erklären, wie sie ihre Medikamente nehmen sollen, kannst sagen, ey, in 2 Wochen brauchst du eigentlich wieder neue Medikamente. Ich hätte hier schon mal alles vorbereitet, willst jetzt mit dem Button quasi eine E-Mail an deinen Arzt rausschicken, der dann irgendwo seine Karte draufhält.
So, klar, es ist natürlich der Vorteil, wenn man sich quasi so als Provider hinstellt, ne? Man natürlich nicht nur, also ein Service provided, sondern auch wirklich das Lagerhaus und alles mit innen dran hat und man wirklich also den Kunden von A oder den User besser gesagt von A bis Z halt abholen kann und dementsprechend auch wirklich das ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse halt zuschneiden kann.
Was ist so die langfristige Vision von euch oder insgesamt von Doc Morris? Also wo geht es in den nächsten 10 Jahren hin?
Gute Frage, gerade für
jemanden. Ich meine, du bist jetzt auch
sechs Monate da ist, aber ich würde schon sagen, teilweise tatsächlich haben wir uns da mal hingesetzt und noch ein bisschen überlegt, weil ich finde es auch immer ganz wichtig für die Teams, halt eine Vision zu haben und so ein bisschen so zu wissen, hey, wofür identifiziere ich mich? Und generell ist es schon, würde ich meinen, das Ziel, Health accessible für jeden zu machen und also wirklich so darunter ein bisschen zu agieren, dass man sagt, hey, du, ich, meine Großeltern, wer auch immer, die haben halt wirklich einen richtig guten Companion oder so einen All-in-One-Catch halt in dieser einen App. Ich will jetzt nicht darüber reden und sagen, das ist jetzt irgendwie die Super-App, weil das wurde auch schon zu häufig benutzt, wo man sagt, ah ja, eine App mit 30 Funktionen, das ist ja auch nichts Schönes, aber das ist so generell das, dass man sagt, hey, ich muss es dir nicht sagen, aber gerade in Deutschland der ganze Papierkram und alles ist ordentlich problematisch. Und ich meine, wir sehen es ja auch gerade mit den ganzen Delivery Services in den letzten Jahren, wie, also keiner kommt heute, glaube ich, lange über die Runden, ohne sich vielleicht mal zumindest kurz mal was von Flink oder Volt oder wen auch immer zu ordern, den Einkauf von hier oder da. Und wir versuchen halt auch so ein bisschen so einerseits klar ein Painkiller zu sein, aber auch irgendwo ein Vitamin und was anzubieten, so hey, das willst du halt auch nutzen.
Ist Doc Morris profitabel oder ist es mehr so ein Startup, was auf Wachstum setzt?
Ja, also ganz profitabel sind wir noch nicht. Das ist jetzt so das große Ziel von diesem Jahr, wo wir jetzt auch, muss man auch sagen, jetzt mit dem ganzen, mit dem E-Rezept auch darauf hoffen, dass das jetzt so der letzte Boost ist, der uns quasi über die Ziellinie führt. Ja, und momentan sind wir da hoffentlich auf ganz guten Wege.
Und wie sieht es e-rezeptmäßig mit Competitors aus? Also sind die anderen da auch dran?
Ja, also generell bin ich mir sehr sicher, dass die meisten Leute in dieser Sphäre von Apotheken halt versuchen, hier eine Lösung an den Markt zu bringen. Gerade Shop-Apotheke, denke ich mal, was man auch sagen kann, unser größter Competitor ist, wird da sicherlich auch sehr zeitgleich mit an den Markt gehen. Ist natürlich jetzt eine Frage, wird da einer groß zuerst kommen oder alle werden gleichzeitig launchen? Dadurch, dass ja jeder Anbieter gerade auch durch eine gewisse Zertifizierung gehen muss und auch die finalen Requirements von die gebraucht werden, um an den Markt zu gehen und noch nicht ganz final stehen, sehe ich das als sehr wahrscheinlich, dass die meisten vernünftigen Lösungen auch gleichzeitig launchen werden. Also da wird es wahrscheinlich keinen zu großen Überschnitt geben.
Das heißt, quasi der deutsche Staat hat gesagt, wir erzwingen jetzt dieses E-Rezept, aber die Requirements haben sie noch nicht rausgegeben, was quasi Online-Lösungen angeht.
Ja, quasi. Also zumindest für Drittanbieter, weil insgesamt funktioniert das so, dass die ganze digitale Medizininfrastruktur, die läuft alle über den Anbieter der Gematik. Das ist quasi so staatseigenes digitales Gesundheitswesen oder Institut, die auch diese ganz, also auch Testsysteme für die ganzen Rezepte anbieten und insgesamt halt diese Schnittstelle entwickeln. Und die bieten einerseits ihre eigene App an, wo du jetzt mit deiner Versicherungskarte und wenn du diesen 6-stelligen PIN hättest,
ich hab's dreimal versucht.
Ja, quasi auch deine E-Rezepte einsehen könntest, jetzt nicht einlösen könntest, aber einsehen könntest. Und so würden übrigens auch normale Apotheken das E-Rezept abarbeiten mit dieser Gematik-App. Ja. Und dann, das ist quasi diese, ja, die Schnittstelle und die eigene App. Und dann kommen wir halt noch dazu, die auch die gleiche Schnittstelle nehmen, aber nicht deren App. Und auch wenn das genau alles verabschiedet wurde, gibt es da immer noch ein paar Änderungen in den letzten Zertifizierungen, halt gerade für die Drittanbieter. Weil, ja, da sollen wir einfach nochmal bestimmte Sicherheitsmaßnahmen nochmal extra machen, dadurch, dass das halt quasi extern ist und man auch sagen muss, wir sind ja in dem Sinne dann nicht nur ein Produkt, was zertifiziert werden muss, sondern wir werden ja auch als Anbieter zertifiziert, was auch für die anderen Competitors von uns der Fall ist, weswegen das ja auch alles noch ein bisschen dauert.
Ja. Okay. Ja, ist an und für sich ja schon okay, dass das quasi so Gesundheitsdaten sehr ordentlich behandelt werden, aber
ja, ist natürlich schon eine ziemlich große Hürde, wenn man jetzt, wenn man das jetzt mal so auf Startups reflektieren würde, sowas angehen, sowas anzugehen, weil dafür braucht man natürlich schon gewisse Manpower, einfach um nicht nur die ganzen Zertifizierungen durchzumachen, sondern auch einfach dieses Risiko zu stemmen. Was ist denn, wenn sich das nochmal verspätet? Das ist nämlich schon auch schon mal passiert. Ursprünglich sollte das 2022 eigentlich auch schon mal mit an den Start gehen. Vielleicht nicht in dieser Form, aber sollte auf jeden Fall auch schon mal früher digital werden. Hat sich dann, wie gesagt, verspätet. Jetzt ist es quasi wirklich der Fall und ja, auch verpflichtend. Aber so eine Faktoren können halt dazukommen. Und dann ist es natürlich auch nicht einfach, die ganze Zeit auf die quasi die Anforderungen von einem Betreiber halt zu reagieren. Also persönlich habe ich das Ganze auch schon mal durchgemacht mit Medizinprodukten, wo wir DIGA zertifiziert sein mussten. Und das ist natürlich das erste Mal zertifiziert zu werden, sehr schwierig, weil da müssen natürlich die normalen Normen, ISO 27001 sowieso, aber auch viele andere Normen für das Produkt erfüllt werden. Und dann muss man natürlich auch die ganze Zeit zertifiziert bleiben. Und das ist halt wirklich eine große Kunst, weil wenn sich da irgendwelche Anforderungen ändern oder man wieder mal so einen Prüftest hat, muss man halt auch teilweise sehr, sehr schnell darauf reagieren, auf diese Anforderungen. Bei einer DIGA binnen 2-3 Wochen, ansonsten verliert man das. Und hier ist es jetzt nicht ganz so beißend, weil wie gesagt, wir sind noch in dieser initialen Phase, zertifiziert zu werden. Aber trotzdem ist es auch schon bei uns erheblicher Aufwand, halt teilweise auf bestimmte Anforderungen zu reagieren und zu sagen, gut, wir entwickeln jetzt halt eine Lösung dafür, die halt funktioniert binnen weniger Wochen. Und natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, wir wollen ja nicht nur die Anforderungen erfüllen, wir wollen ja auch ein vernünftiges User-Erlebnis haben, weil niemand bringt es was, eine sehr sichere Lösung zu haben, die danach einfach unbedienbar ist.
Ja.
Das genießt ja keiner.
Wenn du dreimal einen PIN-Code anforderst, wo zweimal der falsche Brief kommt,
ja, gar und dann bist du verloren und bist so frustriert vom Produkt, dass du es irgendwo wegschmeißt.
Aber würdest du dann sagen, also weil, ich meine, erstmal ist es ja eine technische Aufgabe, um sowas zu bauen, dass ihr quasi ganz viel die ganze Zeit mit Legal irgendwelche Kreise dreht und können wir das so machen und an der Stelle können wir da nochmal eine Freigabe haben?
Sehr interessante Frage und da muss ich glücklicherweise sagen, dass wir das so ein bisschen bei uns bei DocMorris wie so ein Incubator behandelt haben, wo man wirklich gesagt hat, gut, diese ganze Bürokratie, diesen ganzen Papierkram mit dem Legal, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das wird funktionieren und gehen 100% davon aus, dass es im Dezember, und sonst ist dann realerweise auch passiert Mitte Dezember, dass es verabschiedet wird. Ihr entwickelt jetzt einfach mal in der technischen Abteilung unter diesem Gewissen eine Lösung, ein Konzept, das funktioniert und auf gut Glück und schaut, dass es halt am Markt dann landen kann. Und so haben wir quasi diese beiden Lager ein bisschen getrennt. Klar verfolgt man das immer ein bisschen mit und schaut, was sind denn jetzt die letzten Neuigkeiten, die so passiert sind. Aber man hatte so quasi den Freiraum, auch einfach ein bisschen unabhängig das zu entwickeln. Natürlich auch unter dem besten Gewissen, dass gewisse Sicherheitsstandards halt gehandhabt werden. Ne? Man muss ja auch immer breit denken. Aber das hat es halt deutlich vereinfacht, dass man da dann auch ein bisschen so go fast machen konnte. Und wie gesagt, also wir haben da dann teilweise einfach extra Teams gebildet, die einfach sehr unabhängig agiert haben. Und haben
wie war da so das Setup, wenn du jetzt von mehreren Teams sprichst?
Genau, also grundsätzlich war es eine sehr interessante Situation, weil der erste Schritt von dem Ganzen, überhaupt bevor das Konzept wirklich fertig gestanden hat, war auch nochmal groß unser Engineering Department auch zu erweitern. Also als ich angefangen habe, waren wir 6 Leute. Jetzt bin Februar sind wir 13. Also haben wir uns quasi nochmal verdoppelt, einfach auch, weil wir wirklich wussten schon vornherein, wir brauchen sehr viele erfahrene Leute auch an Bord. Und egal, wie diese Lösung am Ende also genau konzipiert sein muss, wir brauchen wirklich sehr viele unterschiedliche Skillsets. Haben also am Anfang in der Konzeptphase, wo man noch natürlich ein bisschen mehr drüber geredet hat, gut, wie genau soll dieser Prozess passieren, haben wir da quasi verschiedene Skillsets angeheuert und dann danach haben wir mit 3 Teams gestartet, die konzeptionell immer in verschiedenen Bereichen gearbeitet haben. Also ein Team hat mehr in der App selbst gearbeitet, um da den Bereich auszubauen und sich zu überlegen, gut, was ist die beste Art und Weise, den User darüber zu informieren, wie ich so eine Karte ranhalte und auch den User zeige, wie ich die richtig ranhalte und diesen Flow gestalte. Ein anderes Team hat sich dann mehr damit auseinandergesetzt, wirklich zu schauen, gut, die technische Schnittstelle zwischen der Karte, wie die Karte kommuniziert mit dann der App und dann wiederum mit diesem Gematik-Service, dieser digitalen Infrastruktur, wie sieht das aus? Und das dritte Team, das muss man auch nochmal sehr betonen, hat dann quasi konnte natürlich nicht alles ganz unabhängig passieren von der existierenden Plattform, weil wir haben ja eine Infrastruktur, wir haben ja bereits eine App, hat sich dann generell um die App gekümmert, nicht nur um die Weiterentwicklung, halt den ganzen E-Commerce-Part, sondern auch um die generelle Pflege, ne, Bugfixes und weitere Verbesserungen. Und das war quasi unser Setup, mit dem wir gearbeitet haben. Das war zumindest das Setup in meinem Bereich, also in der mobilen Entwicklung. Wir hatten dann noch ein weiteres Team, die direkt mit die Gematik-Schnittstelle selbst für uns angepasst haben, beziehungsweise da quasi einen Service drumherum gebaut haben, einfach damit wir das ein bisschen leichter konsumieren können. Und ja,
das heißt, insgesamt gab es 4 Teams, quasi eins Frontend UI UX, ja. So wie der User mit der App umgeht, eins für Backend irgendwie. Wie wird dann im Hintergrund, werden die Daten verarbeitet, eins für Bugfixes. Aber konntet ihr überhaupt schon Bug-Tickets etc. richtig erfassen? Weil es war ja noch nicht live, oder es ist ja noch nicht...
Ja, also um zu klarifizieren, die Bug-Tickets und alles drumherum, das war für die existierende App, weil wie gesagt, also wenn wir diese quasi neue Lösung konzipieren, die schon sein eigener Bereich in der App ist, muss natürlich der Rest weitergehen. Okay. Und diese Integrierung verursacht natürlich hier und da auch schon einige.
Also da ging es nicht um E-Rezept, sondern insgesamt.
Genau. Also natürlich möchte man auch untereinander schauen, dass nicht Leute komplett isoliert arbeiten, sondern dass man ja ein bisschen beim Engineering auf andere achtet und auch ein bisschen das Knowledge verteilt, weil ne, jeder von uns kennt den Busfaktor, wenn irgendwie einer mal nicht da ist, dann soll es ja nicht gleich brennen. Ja, aber wie du auch schon gerade so halb angesprochen hast, es war auf jeden Fall auch ein schwieriges Thema, das zu entwickeln, ohne genau zu wissen, wie man perfekt zu dem Ziel kommt. Mhm. Weil klar, man fängt an mit diesen riesigen Problemen oder der Opportunity, wenn man das andersrum... jedes Problem ist eigentlich nur eine Opportunity, ne? Wenn man das so verzeichnen möchte... Hey, das ist theoretisch möglich oder wird möglich sein, über diese Gesundheitskarte per NFC ein Rezept zu kriegen. Und das wurde auch bei uns am Anfang mal mit einem Proof of Concept auch bewiesen. Also das war dann eine native Android-App, mit der man das einmal machen konnte. Das lief dann aber alles auch lokal mit über einem Rechner. Und dann war natürlich aber die große Frage, gut, im Konzept klappt das, aber wie kriegt man dann das quasi wirklich skaliert hoch, dass du das überall machen kannst? Und das ist so ein bisschen wie, als ob ich mit meinem Handy, sagen wir mal, per AirPlay oder Bluetooth auf dem Gerät was streame, in meinem persönlichen Raum oder und dann plötzlich versuche ich das irgendwie nach den Niederlanden zu machen. Also klingt absurd, aber ungefähr so hat sich die Challenge angefühlt, weil jeder Step von den ganzen technischen Implementierungen ist nicht komplett neu. Also gerade zum Beispiel mit so einer Karte zu kommunizieren ist ungefähr, aber ein bisschen komplizierter als Apple Pay oder Google Pay. Also ein paar Commands absenden und viele andere Aspekte unserer Implementierung sind halt nicht unique. Mhm. Aber das halt alles zusammen war halt an sich so dann die Challenge. Mhm. Und wo man sich auch bis zum Schluss gesagt hat, es wird schon funktionieren und man muss ja auch irgendwo dran glauben, dass es immer passiert, aber auf jeden Fall war das in dem Sinne dann auch wirklich dann magisch am Ende wirklich das mal zu sehen, wenn man wirklich die Rezept, also seine eigene Karte rangehalten hat und man sieht das Rezept aufpoppen, dass halt wirklich alles funktioniert hat und das war dann auch wirklich so ein Moment, wo alle gejubelt haben, mal hier im Büro und gesagt haben, wow.
Und jetzt zwischen quasi diesem Moment und zwischen dem Moment, quasi wo die Freigabe jetzt stattfindet, quasi auf staatlicher Seite, Gematik-Seite, wie die Anforderungen sind. Jetzt schaut ihr einfach, dass ihr quasi noch Improvements macht, dass Dinge schneller werden, schöner aussehen und so weiter? Oder was passiert jetzt in der
Zeit? Ja, das ist natürlich ein spannender Punkt. Klar, also wir sitzen natürlich nicht nur auf unseren beiden Händen und drehen die Daumen, sondern einerseits ja, Improvements natürlich auch, viele Sachen merkt man erst, wenn man das natürlich einige Male benutzt hat oder auch durch User-Tests, das kann hier und da nochmal besser erklärt werden oder das passt noch nicht so ganz. Das wird natürlich jetzt alles gemacht und andererseits werden natürlich jetzt auch bestimmte, wie gesagt, Requirements nicht, sind noch nicht final, sondern werden finalisiert und diese Finalisierung passiert auch nicht einfach von 0 auf 100. Also das wird nicht an einem Zeitpunkt plötzlich fertig gemacht, sondern das ist jetzt quasi auch in mehreren Iterationen gepublished worden und jedes Mal reagieren wir quasi drauf und also wir und auch die normalen Apotheken können natürlich dann, dadurch, dass es auch noch nicht finalisiert ist, bei diesen Proposals immer Kommentare hinterlassen und sagen, ah ja, diese Sicherheitsmaßnahmen völlig korrekt oder das ist inakzeptabel.
Wie läuft das? Also du hast quasi die Gematik, du hast den Staat, die haben da Leute zusammensitzen wie an der Uni, machen so Gruppenarbeit und haben dann am Ende so ein Proposal, was sie veröffentlichen auf ihrer Webseite. Und ihr habt die Möglichkeit, dieses Proposal zu kommentieren. Das wird vielleicht sogar an euch per E-Mail irgendwie herangetragen, dass ihr eure Meinung dazu abgeben könnt. Und das ist aber erstmal nur ein Proposal und noch keine finale Entscheidung.
Genau, also sehr vereinfacht, aber ungefähr so kann man sich das vorstellen. Meistens sind diese Abstimmrunden aber nicht halt komplett closed wie so ein kleiner Computerclub, sondern da sind natürlich auch noch ein paar mehr Leute mit drin. Teilweise sind wir da auch in enger Kooperation oder auch andere Competitors von uns. Und wie du dann aber richtig sagst, werden dann diese ersten Bestimmungen halt immer kreiert, dann gepublished, dann können halt Leute darauf reagieren und dann geht es quasi mal in die nächste Runde. Und so arbeitet man sich quasi zu der finalen Version hervor. Ist quasi fast so wie in der traditionellen Softwareentwicklung. Na, da wird es ja auch für neue Standards immer so durchgeführt, dass man erstmal ein paar Proposals macht, bis der finale Draft sitzt. Und hier ist es so, wir reagieren halt quasi auf jedes Proposal mit jeder Abänderung immer wieder. Beispielsweise Sicherheitsmaßnahmen werden ja ganz groß geschrieben, das ist ja auch verständlich für Gesundheitsaspekte. Nur da ist es halt auch genauso wie in jedem anderen Gesundheitswesen so, dass du mal so einen Push und Pull hast. Natürlich agieren meistens, gerade jetzt hier, die Gematik auch sehr stark unter dem Aspekt von, lass uns das so sicher wie möglich machen. Aber es gibt auch immer einen Punkt, der, ich sag mal, nicht zu sicher sein kann, aber wo man einfach nicht mal an den Nutzer hinter dem Bildschirm denkt, wo man sagt, naja gut, ja, theoretisch, das wäre sicherer, aber das macht es halt auch deutlich schlechter zu benutzen.
Siehe Beispiel Gematik-App, wo ich das freischalte.
Ja.
Wo ich mir halt denke, ja gut, also dann benutze ich es halt nicht. Also wollte diesen Code dann anfordern.
Genau.
So, selbiges für einen Personalausweis, denke ich auch, cooles Feature.
Ja, und dann wird es halt am Ende kaum benutzt und bringt halt auch niemanden Value. Und das ist halt immer so ein bisschen dieses Push und Pull, wo man natürlich versucht, einerseits die Requirements zu erfüllen und wenn man sie dann erfüllt, natürlich das auch so angenehm wie möglich zu machen. Aber da kommt man auch wieder in den Aspekt, so ja, wie attraktiv ist es? Als größeres Unternehmen kann man halt so ein bisschen den Würfel drauf fallen lassen und sagen, gut, wir kriegen das definitiv argumentiert und alles auf die Reihe. Wenn ich mir jetzt aber auch aus meiner Erfahrung von ein paar Startups vorstelle, dass ich das zum Beispiel mit einem Seed-Level-Startup machen würde, diese ganze Zertifizierung und dieses Glücksspiel, dass es funktioniert, könnte ich mir halt auch dann nicht vorstellen.
Ja, und, also, ist jetzt Unterstellung, aber ich würde sagen, viele Startups sind ein bisschen wilder unterwegs und alleine quasi dieses, also ich habe einmal so ein Proposal gesehen, das ist schon eine sehr spezielle Sprache und ich glaube, da wird auch ein gewisser Umgangston quasi in der Rückantwort erwartet, also wo es quasi auch viel um die Form geht. Das glaube ich einfach in diese Startup-Welt auch nicht unbedingt.
Ja, ist auf jeden Fall eine große Hürde. Also nur mal, um meine Erfahrung da auch nochmal rauszubringen. In meinem letzten Startup waren wir halt so eine sehr kleine wilde Gruppe, also gerade aus der Seed-Stage quasi raus, 20 Leute und haben überlegt, weil wir waren auch im Mental-Health-Bereich tätig, uns als nicht ganz als Medizinprodukt zertifizieren zu lassen, also keine DIGA, aber als Präventionsprodukt. Das konnte man jetzt auch für Kinderprodukte ganz neu machen und dafür musste man halt auch so ein paar Standards erfüllen und ein bisschen durch diese Beamtensprache. Ich persönlich habe den Datenschutz dafür übernommen, aber auch nochmal externe beauftragt, mir dabei zu helfen und Also das war schon eine ganz schön große Schubkarre, die wir da geschoben haben. Das war auch 2 Monate Durcharbeit alleine von der Datenschutz, vom Datenschutzaspekt, weil gerade auch als Startup hat man ja gerne viele Services, die man einkauft und alles andere. Ein anderer Gründer war auch komplett damit Vollzeit betätigt, auch diesen Exchange zu halten. Und am Ende, muss man auch sagen, war dann immer noch die Frage, naja, soll man es denn wirklich durchführen? Weil gerade im Datenschutzaspekt kam dann auch heraus, naja gut, um das wirklich 100% durchzuführen, muss man natürlich alle oder die meisten Services in Europa oder sogar Deutschland haben. Schreckt das andere Kunden ab? Wie viel sind die Mehrkosten? Weil gerade Enterprise-Kosten, die man dann teilweise braucht, um die Datencenter zu bestimmen, sind dann extrem hoch. Und da ist es dann halt nicht nur die Bürokratie, die einem so ein bisschen im Wege steht, sondern auch die ganzen anderen Aspekte, wo man sagt, naja gut, also möchte man das, wenn man halt schnell, sag ich mal, failen möchte, wie das eigentlich so sein soll, ein Startup?
Wenn wir uns jetzt den bürokratischen Wulster anschauen, Gematik ist ja nur Deutschland, oder? Oder ist das eine Lösung, die für Europa
Nee, richtig. Also nur Deutschland, deutscher Markt, genau.
Wäre schon schöner, wenn die EU da
wäre. Ja, das wäre natürlich noch schöner. Und teilweise gibt es das ja auch schon in anderen Ländern. Also ich glaube, Tschechien zum Beispiel hat das ja auch. Also hat genau das Modell mit den Karten und eine staatliche Lösung. Ja, also
Doc Morris ist aber nicht nur in Deutschland tätig, sondern europaweit, oder? Genau.
Ja, wir unterscheiden natürlich da von den Märkten schon sehr stark und sagen, naja gut, also das ist ein bisschen, glaube ich, auch typisch in dieser Medizinbranche, dass man, weil Deutschland ist sehr speziell mit den eigenen Regulierungen und dementsprechend teilen wir uns zum Beispiel auch so auf, auch wenn wir in Europa tätig sind, dass wir Deutschland als Segment haben und dann nochmal Europa, was jetzt mal seltsam klingt, weil wieso ist Deutschland nicht Teil von Europa? Aber Deutschland ist halt so eigens und so streng, was ja auch teilweise sehr gut ist von den medizinischen Grundlagen, dass es halt wirklich sein eigener Markt ist und dass es wirklich auch sein eigenes Produkt braucht, das halt alles zu erfüllen.
Okay, aber also man kann zusammenfassen, es gibt bis jetzt in Tschechien und so weiter, gibt es bereits Systeme, wo man mit einer digitalen Gesundheitskarte Rezepte einlösen kann. Allerdings jetzt für Tschechien bietet ihr noch keine entsprechende Lösung an. Nur für Deutschland, das heißt, wir haben so viel über Deutschland und Deutschland ist an der Stelle digitaler Vorreiter und quasi der erste Markt, wo ich zumindest bei DocMorris mit einer Gesundheitskarte, die ich ans Handy halte, Medikamente direkt bestellen kann.
Ja, also insofern schon. Mir fehlt jetzt ein bisschen das Wissen, um zu sagen, ob es jetzt in Tschechien oder auf einem anderen Markt, wo es vielleicht existiert, eine gleiche Lösung in einer anderen App gibt, aber ich sag mal, hier zumindest genau ist das der Vorreiter endlich. Und insofern auch finde ich ein sehr spannendes Konzept, wie du sagst, dass jetzt auch mal wirklich mal nicht nur Karte benutzen und an irgendeinem Terminal, vielleicht in der Apotheke, sondern wirklich, du hast deine normale Karte und benutzt halt an deinem normalen Smartphone, was halt heutzutage ja eigentlich jeder hat mit einer App. Also das ist halt schon ziemlich...
Ja, es wäre sowieso cool. Ich finde es sehr, sehr merkwürdig, dass quasi, also es gibt jetzt Google Pay und Apple Pay. Ja. Warum gibt es in jedem Laden noch so Kartelesegeräte? Warum gibt es quasi an so vielen Stellen, also teilweise, warum gibt es überhaupt noch Karten? Also so warum, ich habe doch auch meine Karten auf meinem Handy und mein Handy ist doch NFC-fähig. Warum nehme ich überhaupt einen Geldbeutel mit? Also so, ja. Ich glaube, perspektivisch wäre es ja spannend, irgendwann zu sagen, okay, ja, die Gesundheitskarte ist halt auch letztendlich nur eine App auf meinem Handy.
Ja, so, absolut. Apple Pay, Google Pay. Und teilweise sind auch alle modernen Handys eigentlich dazu fähig, halt ein Kartenlesegerät dafür zu sein, weil... ganz ehrlich, also gerade mit den, jetzt NFC ist ja auch nur ein Standard, der wirklich von fast allen Karten auch jetzt mittlerweile genutzt wird. Und das Protokoll, was quasi zwischen dieser Karte und dem Smartphone kommuniziert, ist halt auch relativ standardisiert. Klar, für manche Use Cases ist es immer ein bisschen komplizierter. Beispielsweise jetzt mal nur zum Vergleich, wenn ich jetzt Apple Pay oder Google Pay mache, dann wird da in der Regel für bestimmte Prozesse nur ein Kommando von der Karte zur App und dann nochmal wieder eins zurückgeschickt. Jetzt hier bei uns mit dem ganzen Gesundheitsaspekt sind das dann gleich mal 4 oder 8. Also einfach deutliche, da passiert einiges mehr an Kommunikation.
Kannst du das Pseudocode-mäßig mal durchgehen? Also bei Apple Pay, Google Pay ist es, glaube ich, logisch für mich. Das ist so dieses, ey, ich will dieses Geld von dir. Hast du dieses Geld? Ja, ich habe das Geld.
Genau. Also wenn ich jetzt quasi Apple Pay oder Google Pay mache, ne, du hältst deine Karte ran, sagst, Anfrage, ich möchte ein Payment machen, dann authentifizierst du das und dann sagt es, ja gut, ich gebe das zurück und es ist mehr oder weniger, wie du sagst, so eine One-to-One-Relationship, ein Dialog, der durchgeführt wird. Ne? Jeder Schritt ist relativ gut definiert. Bei uns, dieser ganze E-Rezept-Prozess ist ein bisschen komplizierter. Fängt erstmal damit an, klar, wir halten die Karte ran, wie gewohnt. Und wir haben auch hier wieder einen Dialog, der auch erstmal zwischen dem Smartphone und der Karte passiert. Dieser Dialog ist erstmal nur dafür da, um quasi einen Identitätsnachweis von deiner Karte zu holen. Grundsätzlich erstmal zum Verständnis, dein E-Rezept liegt nicht auf der Karte drauf, sondern das E-Rezept, das liegt bei der Gematik hinten in der Infrastruktur. Das Einzige, was auf der Karte drauf liegt, ist halt quasi dein Identitätsnachweis. Und was wir als allererstes machen, ist quasi eine sichere Verbindung aufbauen mit dieser Karte. Dafür musst du auch, da hast du einen sechsstelligen Code auf der Vorderseite deiner Karte. Den gibst du ein und bauen quasi eine sichere Verbindung auf mit der Karte und lesen diesen Identitätsnachweis aus. Und den kommunizieren wir dann an die Gematik. Am letzten Endes, klar, das geht jetzt durch einiges an Infrastruktur durch, bla bla bla. Und den kommunizieren wir dann quasi an die Gematik weiter und sagen, hey, wir haben diesen Identitätstoken, liegen dafür dann Rezepte vor. Und die Gematik checkt dann rein, quasi in der Bibliothek und sagt dann, ah ja, hier sind die drei Rezepte. Und dann kriegen wir quasi die eigentlichen Rezepte wieder retour zurück. Und das ist dann das, was du letzten Endes auf deinem Smartphone angezeigt kriegst. Genau.
Okay. Wobei ich fast sagen würde, es ist ja relativ vergleichbar wie bei Bankkarten, weil da ja auch, also bin jetzt zu wenig tief im Thema drin, aber ich würde ja sagen, wenn ich die Karte dran halte, ist ja erstmal einfach nur eine Verifizierung, okay, ich bin das. Und dann geht im Hintergrund die Anfrage an die Bank, quasi existiert überhaupt der Geldbetrag auf der Karte. Und die Bank gibt das Geld frei. Okay, spannend, wie das alles im Hintergrund so...
Ja, ja, genau, wie du sagst. Und gerade bestimmte Aspekte sind deswegen aber auch, sag ich mal, sehr interessant, weil einerseits gerade diese Kommunizierung mit der Karte, gut, dadurch, dass wir so viele Kommandos hin und her schicken, braucht halt auch eine Echtzeitverbindung und muss man auch natürlich erstmal eine Weile überlegen, wie macht man das wieder für ein Usernet, weil was ist, wenn du die Karte vielleicht zwischendurch bewegst, kannst du den Prozess speichern, dass du wieder loslegen kannst, das tun wir zum Beispiel, was natürlich auch wieder eine Engineering-Challenge ist. Und dann bist du natürlich letzten Endes, und das ist natürlich dann immer noch eine harte Limitierung, von diesem Service der Gematik abhängig. Ne? Du hast ja immer noch einen externen Provider, die brauchen auch eine Weile, dass sie dir das Rezept geben. Und zum Beispiel insgesamt von dieser Scan-Dauer, die ich dir mal am Anfang erzählt habe, ne, 10, 15 Sekunden, sagen wir auf der langen Seite, es geht auch schneller, aber geben wir das mal als Average, ist auch der Großteil der Zeit nicht über unsere eigene Infrastruktur, sondern dann die letzte Anfrage an die Gematik, die Rezepte wirklich zu
muss ich das dann wirklich 10, 15 Sekunden am Stück da dran halten?
Tatsächlich nicht, Gott sei Dank, sondern der eigentliche Scan-Prozess ist einiges schneller. Im Grunde genommen passiert dieser ursprüngliche Exchange relativ schnell, also gibt dem vielleicht mal ein paar Sekunden, also weiß ich nicht, 4, 5 Sekunden, vielleicht auch teilweise schneller, weil das ist wirklich der Prozess, der sehr entscheidend ist, dass die Karte an einem Platz ist. Da kannst du auch gerne mal kurz abnehmen und wieder ranpacken, weil wir merken uns quasi immer, wo du gerade in diesem Dialog bist. Und notfalls, wenn du kurz mal abbrichst, kannst du einfach wieder ranhalten und wir machen weiter. Und das Kritische ist halt, dass wir diesen Identitätsnachweis von der Karte kriegen. Danach, für den ganzen Rest der Kommunikation, ne, die eigentlichen Rezepte zu kriegen, ist es nicht notwendig. Und wer weiß, also zukünftig hat das ganze Gesundheitssystem auch mal vor, so eine Art digitale Identität zu haben, also auch gerade für die Gesundheit, so eine, weiß ich nicht, Gesundheits-ID. Der genaue Name fällt mir jetzt nicht ein, aber damit könnte es dann auch möglich sein, dass du vielleicht ähnlich wie beim Apple Wallet deine ID einfach hinterlegen kannst in der App und dann musst du gar keine Karte mehr benutzen.
Dass du keinen Impfpass mehr hast und keine überhaupt...
Das wäre natürlich der absolute Traum.
Ich erinnere mich noch dran, ich wurde mal hier gewünscht und dann habe ich gefragt, ob ich das Bild per E-Mail bekommen kann. So, und weiß, okay, hat sich auch auf jeden Fall schon seitdem gelohnt, weil es auf gar keinen Fall möglich gewesen wäre, hätte ich nicht das Bild per E-Mail angefragt, quasi das jemals wieder von diesem Arzt zu bekommen. Ist ja eigentlich absurd. Also der Scan ist ja weg in dem Moment, wo man nicht mehr bei dem einen Arzt dann ist.
Ja.
Könnte ja eigentlich alles in der digitalen Gesundheitsakte
liegen. Genau, und verwaltet werden. Also in dem Sinne, jetzt mal außen vor, dass wir natürlich jetzt ein Provider sind, aber so als User freue ich mich auch darüber über die Lösung, weil, mein Gott, also irgendwie, jeder kennt es ja, ne? Ich habe gerade irgendwie im Arbeitsleben viel zu tun um die Ohren. Mal macht man vielleicht nicht Homeoffice, sondern ist im Office den ganzen Tag und dann hat eine Apotheke vielleicht um 6 zu oder andersrum. Auch wenn es nicht der Fall ist, hat man jetzt manchmal immer noch Lust, sich irgendwo zu einer anderen Umgebung hinzubewegen, ne? Und da dann zu sagen, gut, man kann es einfach mal kurz zu Hause ranhalten, nächsten Tag hast du es da, ist halt schon echt komfortabel. Und dann halt auch darüber hinaus, wenn wir jetzt mal mehr an andere Gesundheitseckpunkte denken und wirklich diese Gesundheitsidentität oder andere Sachen in Zukunft kommen und Deutschland ein bisschen stärker in der Digitalisierung wird, dann ist es natürlich schon extrem angenehm.
Cool. Ich freue mich drauf. Also ich hab jetzt demnächst kein Rezept, was ich beim Arzt bekomme. Aber du passt ja eh, dann warte ich, bis es quasi bei euch released ist. Ich gehe nicht so oft zum Arzt. Aber ich finde es sehr, sehr cool. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir das mal alles vorzustellen. Und ich bin gespannt, wann ich das nächste Mal ein Rezept brauche. Und dann berichte ich mal, ob eure App funktioniert.
Ja, vielen Dank. Toi, 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 dass du hoffentlich auch nicht zu viel Medikamente brauchst. Und ja, sei gerne einer unserer ersten Tester und hoffentlich permanenten User.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch danke an Alex von Dr. Morris für das interessante Gespräch und dass er mich mal in das Thema E-Rezept etc. eingeführt hat. Hat Spaß gemacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, Bewertung etc. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch wie immer, wenn ihr den Kanal abonniert und in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.